German Brass war das mit Musik von Alexander Erbrich Crawford, der hier den ägyptischen Marsch von Johann Strauss Sohn für Blasmusik adaptiert hat. Und nicht nur Strauss war als Europäer fasziniert vom Land am Nil, auch Wissenschaftler waren dort schon zu Zeiten des Walzerkönigs unterwegs, um die geheimnisvolle ägyptische Kultur zu erforschen und natürlich vor allem die Pyramiden. Das macht heute Martin Sälhof vom Deutschen Archäologischen Institut in Kairo. Guten Morgen, Herr Sälhof.
Guten Morgen.
Es gibt ja nicht nur Pyramiden in Ägypten. Sie arbeiten, glaube ich, gerade in der Nähe von Aswan. Das liegt ein paar hundert Kilometer nilaufwärts von den berühmten Pyramiden in Gizeh. Wonach graben Sie da?
Ja, wir arbeiten an einem Platz, der heißt Elefantine. Es ist eine antike Siedlung, also eine Stadt, die über 5000 Jahre alt ist und über einen Zeitraum von ungefähr 4000 Jahren besiedelt wurde. Und in dieser Stadt haben wir alles. Da haben wir Wohnhäuser, da haben wir Werkstätten, da haben wir Tempel und auch Gräber. Und wir erforschen eben diese Stadt in ihrer Geschichte, über die Menschen, die dort gewohnt haben, gearbeitet haben, gelebt haben, wie sie sich ernährt haben, wie die Organisation, die Strukturen waren, gesellschaftlich, aber auch hierarchisch durch die staatliche Institution. Das interessiert uns alles. Und hier haben wir eben einen glücklichen Umstand, dass wir ganz wunderbare Erhaltungszustände haben, weil hier einfach der Boden ganz trocken ist und sich dort alles wunderbar erhalten hat.
Aber Pyramiden gibt es da keine.
Wir haben auch eine Pyramide, ja. Die ist vom Anfang des Alten Reiches, also datiert etwas vor dem Bau der großen Pyramiden in Gizeh. Und die ist vergleichbar in der Baukonstruktion und im Aussehen mit dieser Vorgängerpyramide, der sogenannten Stufenpyramide des Königs Djoser in Saqqara, was eigentlich als erster Pyramidenbau gilt, wobei es eben eine abgestufte Pyramide ist. So kleine Stufenpyramide ist es, ja.
Also das heißt, die ist außen nicht so pyramidal, wie man das kennt, also mit so glatten Wänden, sondern da sind außen Stufen dran, also theoretisch könnte ich da rauflaufen?
Genau, drei gewaltige Treppen sind es. Die große Stufenpyramide in Saqqara vom König Djoser, die hatte 5 dieser Stufen. Und dann erst später mit dem Nachfolger von dem Djoser am Beginn der 4. Dynastie wurde dann eben diese ganz präzise Außenfläche mit der glatten Oberfläche hergestellt. Aber der Prototyp sozusagen der Pyramiden sind eben getreppte, abgestufte Pyramiden. Und es kann auch sein, dass da eben eine Art von Symbolik drin liegt, weil der König dann eben nach seinem Tod auf dieser Himmelstreppenleiter in den Himmel aufsteigen konnte. Und das sind im Prinzip.
Das sind aber gewaltige Treppenstufen, ne?
Das sind gewaltige Treppenstufen, das sind ja auch gewaltige Herrscher gewesen.
Ja, die schaffen das. Dass es dann diesen Wechsel gegeben hat zu den außen glatten Pyramiden, die ja heute so eigentlich die klassische Pyramide sind, in unserem Blick jedenfalls, hatte das ästhetische Gründe?
Ja, natürlich. Das hat wahrscheinlich viele Gründe. Also es hat sicherlich konstruktive Gründe auch. Es hat baugeschichtliche Gründe, so wie wir das herausfinden können. Diese erste Stufenpyramide, die ist ungefähr 2600 vor Christus. Da sind einfache Gräber, die so eine Bankform hatten, also eigentlich ein Kästchen, die wurden einfach übereinander gestellt. Und dann hat man sich überlegt, wie man das auch stabil bauen kann. Und dann gibt es verschiedene Änderungen in der Konstruktion dieser Pyramiden. Und dann wurde mit dem König Snofru eben erstmals diese glatte Außenhaut hergestellt. Und das ist natürlich auch dann ein Symbol der Sonne, der Sonnenstrahlen und so weiter. Das kann man alles irgendwie da hinein interpretieren. Also Religiosität und so spielt da sicherlich auch eine Rolle, ja.
Ja, klingt so ein bisschen wie früher im Deutschunterricht, wo man auch immer gesagt hat, wir wollen da nicht zu viel hineininterpretieren. Wie sicher können Sie denn sein, was Ihre Überlegungen zu solchen Pyramiden angeht? Also Sonnenstrahlen ist ja jetzt vielleicht eigentlich ganz plausibel. Das ist eine punktförmige Quelle und dann strahlt das so nach außen. Also finde ich jetzt plausibel, aber Sie sind sich nicht sicher?
Ja, es gibt natürlich auch schriftliche Quellen, die allerdings erst vom Ende dieser Zeit, dieser großen Pyramidenbauten im Alten Reich stammen. Das sind die sogenannten Pyramidentexte. Und da wird eben beschrieben, wie der König eben verstirbt und dann eben Teil dieses Kosmos wird und eben zum Himmel aufsteigt. Und man kann das schon miteinander verbinden. Also diese religiöse Symbolik spielt da sicherlich eine große Rolle. Es ist natürlich auch, hat andere Faktoren noch, die wichtig waren für den ägyptischen Staat in der Zeit. Also man musste auch irgendwie die wachsende Bevölkerung beschäftigen und dann eben auch entlohnen, dass die ja eben auch Ernährung hatten und so weiter. Und das sind ja riesige Baustellen gewesen, wo dann eben ein Teil der Bevölkerung die dann eben zur Verfügung stand, weil es eben einen vielleicht Bevölkerungsüberschuss gegeben hat oder eben auch dann zur Zeit der Nilflut, wo eben kein Acker bestellt werden konnte, einfach die Leute zur Verfügung standen. Und die mussten dann eben eine Form von Einnahme haben und dann wurden sie auch an diesen großen Baustellen eingesetzt.
Eine Art früher Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die aber ja vielleicht besonders raffiniert ist, weil sie auf der einen Seite die Menschen zusammenbringt und ernährt, weil sie eben eine Arbeit haben gemeinsam. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dieses Kultische hat ja auch eine integrative Kraft. Also wenn man zusammen daran glaubt, dass ein König eine ganz besondere Rolle spielt und man für den jetzt ein wahnsinnig aufwendiges Grabmal, ist ja fast lächerlich aufwendig, diese Grabmäler erstellen muss, dann ist das ja vielleicht auch so eine ideologische Verbindung, die die Menschen untereinander haben. Die arbeiten gemeinsam an einer wichtigen Sache.
Natürlich, das ist ein gemeinschaftliches Projekt, was gebaut wird und was auch sichtbar ist als Zeichen weithin. Und natürlich werden die Leute davon auch berichtet haben. Und wenn wir eben zu diesen kleinen Pyramiden zurückkommen, wovon wir dann eben eine haben, hier in Elefantine auch, die dann überraschenderweise kein Grab ist, da wird sie eher diese Form erfüllt haben, dass eben der König in der Provinz auch präsent sein wollte. Aber sein eigentliches Grab war eben im Norden bei der Hauptstadt in Memphis. Aber trotzdem gibt es hier eben diese Pyramide, die keinerlei Innenkammern gehabt hat. Und die steht im Kontext mit anderen zeitgleichen Pyramiden, die in der Provinz gebaut wurden, die allesamt keine Gräber gewesen sind. Und es scheint, steht leider nicht dran genau, aber es scheint in dem Kontext zu stehen, dass der König eben auch durch diese Symbolik, diese Pyramide in sich hatte, auch dezentral sichtbar sein wollte und vermutlich eben auch mit bestimmten Kultstellen dort ein Königskult stattgefunden hat.
Wahnsinnig aufwendige Geschichte. Wie gesagt, jetzt habe ich von Ihnen gerade gehört, das haben sogar Leute gebaut, die dafür bezahlt worden sind. Beim Asterix sind es ja Sklaven, die das machen. Das ist ja unser Bildungsniveau normalerweise, auf dem wir da damit umgehen. Aber das war eine sehr, sehr reiche Gesellschaft, die sich das offenbar leisten konnte.
Das ist ein Zeichen davon. Also diese Riesenbauten zu entwickeln, die Handwerkskunst, die dahinter steckt, das verlangt eine riesige logistische Maschine, ein Wissen darüber, über ja, Technik, Vermessungskunde, Geologie, Konstruktion, Architektur, das kann man nicht durch Zwang in dieser Form erreichen, sicherlich. Also das ist, man weiß das zum Beispiel aus den großen Pyramiden in Gizeh und anderen Orten, wo es eben Arbeiterunterkünfte gegeben hat. Und die haben natürlich kein Geld bekommen, in dem Sinne, wie wir das heute kennen, weil diese Geldwirtschaft im pharaonischen Ägypten so nicht entstanden hat, sondern es war eine Art Tauschwirtschaft. Die wurden dann eben in Nahrungsmitteln bezahlt. Und diese Nahrungsmittel konnten dann natürlich in andere Güter auch umgetauscht werden.
Wie weit sind Sie denn da mittlerweile bei der Erforschung der Pyramiden? Es gibt ja die irrsinnigsten Theorien drumherum bis hin zu Außerirdischen, die da irgendeine Rolle gespielt haben. Sie bewegen sich ja auf dem Boden der Tatsachen. Also es gibt Arbeiterunterkünfte. Sie wissen wahrscheinlich auch schon ziemlich viel über die Technik, mit der die Pyramiden gebaut worden sind. Die Zwecke erforschen Sie. Und dann gibt es natürlich immer diese geheimnisvollen Kammern, die in den Pyramiden existieren. Für Sie ist das wahrscheinlich alles etwas weniger, sagen wir mal, bunt. Sie sehen da sachlicher drauf.
Ja, aber es ist trotzdem faszinierend. Immer wenn es neue Ergebnisse gibt zu diesen Bauwerken, dann ist es nach wie vor faszinierend, weil sie eben nicht vollständig erforscht sind auch. Und wir auch aus der Forschung heraus noch ganz viele Fragen haben. Insbesondere auch aus meinem Hintergrund, wo ich mich so etwas befasse als Bauforscher, ist es natürlich spannend zu sehen, wenn neue Kammern entdeckt werden, die dann bestimmte Funktionen haben, die eben auf Bauwissen und Konstruktion Rückschlüsse schließen lassen. Also diese unlängst entdeckten Kammern in der großen Pyramide von Giza, des Königs Cheops. Das sind bekannte Konstruktionen, die eben Last abtragen sollten über Hohlräume. Und diese Hohlräume darunter, das sind Gänge, die schon lange bekannt sind. Aber jetzt ist klar, dass da die Baumeister von damals auch wussten, dass sie eben nicht unendlich große Lasten auf die freien Räume abtragen lassen konnten. Und deswegen haben sie sich da etwas ausgedacht, wie sie eben die Verteilung besser organisieren konnten. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Ergebnis.
Haben die das denn schon ausrechnen können oder war das Erfahrungswissen? Haben die probiert, wie es geht?
Ich denke, das ist eine Form von Mathematik, die sicherlich eine Rolle gespielt hat. Auch Berechnungen, aber eben auch eine Form von Learning by Doing vielleicht. Und daraus ist das Wissen entstanden. Also wir sind vielleicht anfänglich Praktiker gewesen, aber daraus ist dann vielleicht eine Form der Ingenieurskunst entstanden. Und das zeigt uns eben auch, dass bis diese großen Pyramiden in Giza gebaut werden konnten mit dem ganzen notwendigen Wissen und Kenntnissen dazu, dass das eine lange Entwicklung ist und die wir auch historisch nachvollziehen können. Also die Sachen entstehen nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern sie sind in Vorgängerform schon bekannt und entwickeln sich dann mit der Zeit.
Und diese Form der Pyramide, die ist wahrscheinlich auch gewählt worden, weil das ja sowas sehr Ordentliches ist. Also das ist eine klare stereometrische Form, die mit ganz einfachen Mitteln, quadratische Grundform und dann dreieckige Seiten, das ist quasi sowas Göttliches, könnte man sagen?
Das ist natürlich etwas Göttliches. Sie haben es natürlich nicht geometrisch ganz präzise gemacht, sondern etwas spitzer. Also die perfekte oder geometrisch saubere Pyramide hätte einen Neigungswinkel von 45 Grad, aber sie haben es etwas steiler gemacht, so um die 50 Grad, also ein bisschen spitzer, um eben diese Form noch etwas dramatischer vielleicht wirken zu lassen. Und das ist natürlich etwas, das ist eine göttliche Ordnung, das ist aber auch eine Staatsordnung, die dahinter steht. Gerade am Anfang dieses ägyptischen Staates ist es so, dass erstmal diese Strukturen aufgebaut werden muss und der Staat erstmal in das Land auch hineingreift. Und dann kommen diese Pyramiden dazu, die natürlich auch ein Symbol dieser staatlichen und göttlichen Ordnung sind.
Martin Sälhoff war das aus Kairo vom Deutschen Archäologischen Institut in der Matinee Spitzenklasse, die Pyramide in SWR Kultur. Vielen Dank, Herr Sälhoff.
Sehr gerne.